Ich habe noch eine Info an alle Spanischsprachigen unter uns. Inzwischen ist auch die spanischsprachige Übersetzerin eingetroffen. Das heißt, ihr könnt euch gerne auch einen Kopfhörer nehmen und Übersetzung bekommen. Oder ihr könnt, die Kopfhörer sind da hinten. Nicht, Crystal? Ah, okay, sorry. Oder ihr könnt, wenn ihr im Livestream zuschaut, auch gerne in die Infobox klicken, dann findet ihr auch einen Livestream auf Spanisch. Genauso auch auf Persisch. Wir haben Übersetzungen ins Persische, auch per Kopfhörer oder im Livestream mit einem eigenen Livestream. Was für einen großartigen Gott wir haben. Lasst uns unseren Gott loben und preisen, auch jetzt, indem wir auf sein Wort hören. Ich möchte gerne noch am Anfang beten. Danke, Vater, dass du der Herr und Schöpfer des Universums bist. Und danke, dass du dich auch gezeigt hast als derjenige, der die Macht über alles hat. Sogar über den Tod und sogar über unseren Tod. Wir preisen dich, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir bitten dich darum, dass du uns jetzt aufmerksame Ohren gibst, wenn wir auf dein Wort hören, auf das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Die Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch. Diese Woche hat mich einmal jemand gefragt, wie können Christen eigentlich ihr Osterfest feiern in einer Zeit, wo es so viele Krisen auf der Welt gibt? Wie können Christen ihr Osterfest feiern, wenn es doch so viel Krieg gibt, so viel Leid, so viel Krankheit und so viel Zerstörung? Und die Antwort lautet, ganz genau gerade deswegen feiern wir Ostern. Ganz genau deswegen ist Ostern wichtig. Denn im Osterfest bekommen wir einen Ausblick auf die Realität, der weit über diese Welt mit ihren Krisen hinausgeht. Wir bekommen einen Ausblick, der uns eine echte, eine begründete Hoffnung geben kann. Für diese Welt und für uns persönlich. An Ostern feiern wir nämlich, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, dass er lebt, dass er heute noch lebt. Das heißt, es gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Und das ist eine Perspektive, die das Denken dieser Welt bei weitem übersteigt. Heute möchte ich mit euch gerne einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief, aus Kapitel 15, dem Kapitel über die Auferstehung. Und ich lese einmal, ihr werdet das auch hier gleich auf der Leinwand sehen, die Verse 1 bis 4 aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wenn du eine eigene Bibel dabei hast, dann kannst du auch gerne das in deiner Bibel mitlesen. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Ich weise euch noch einmal auf die gute Botschaft hin, die ich euch gebracht habe, liebe Geschwister. Ihr habt sie angenommen und steht darin fest. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Das Osterfest ist wirklich das Herzstück des Evangeliums. An Karfreitag haben wir daran gedacht, dass Jesus gestorben ist, so wie es hier steht, dass er nach den Schriften gestorben ist, das heißt in Übereinstimmung mit vielen Prophetien des Alten Testaments. Er ist für unsere Sünden gestorben. Das heißt, er hat in seinem Tod all unsere Schuld, all unsere Sünde auf sich selber genommen, damit wir frei aus Gottes Gericht hervorgehen können. Jesus Christus wurde begraben. Das heißt, er war wirklich tot. Es war kein Fake. Aber dann, am dritten Tag, an Ostersonntag, ist Jesus von den Toten auferstanden. Und das ist das eigentliche Wunder. Denn viele Menschen wurden im Römischen Reich gekreuzigt. Alle Menschen sterben. Alle Menschen werden begraben. Es gibt nur einen einzigen, der aus den Toten auferstanden ist, zu einem ewigen, zu einem unvergänglichen Leben. Das ist Jesus Christus. Und Paulus schreibt danach noch weiter. Ich lese die Verse 5 bis 11. Er ist dem Kephas erschienen, das ist Simon Petrus, und dann dem Kreis der 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zu allerletzt erschien er auch mir, Paulus, dieser Fehlgeburt. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es gar nicht, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Eingreifen ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe mich viel mehr gemüht als sie alle, doch nicht ich. Es war die Gnade Gottes mit mir. Aber ob ich es bin oder die anderen, so jedenfalls predigen wir. Und so seid ihr zum Glauben gekommen. Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Paulus betont hier die Tatsache der Auferstehung Jesu, weil es ein so ungewöhnliches Ereignis war. Und er nennt auch eine Menge Zeugen der Auferstehung. Simon Petrus, also Kephas, und dann alle Apostel, und dann sogar 500 Leute auf einmal, die Jesus lebendig gesehen haben, nachdem er tot gewesen war. Und Paulus sagt sogar, die meisten davon leben noch, also zu seiner Zeit. Das heißt, die Leute damals, die konnten das nachprüfen, die konnten diese Zeugen befragen. Das ist der Beweis dafür, dass wirklich etwas Außergewöhnliches geschehen ist. Wenn die Auferstehung Jesu nicht real wäre, dann könnten 500 Menschen niemals in allen Details miteinander übereinstimmen. Man würde sehr leicht herausfinden, dass es sich um eine Fälschung handelt. Und die Gemeinde in Korinth damals, die kannte auch einige dieser Augenzeugen ganz persönlich. Das heißt, wenn die Auferstehung Jesu eine Fälschung gewesen wäre, dann hätten sie das sehr, sehr leicht herausgefunden. Auch Jakobus und auch die Apostel werden hier als Zeugen genannt. Und schließlich sagt Paulus auch sogar, Jesus ist leibhaftig mir selber erschienen. Er betont dabei, dass er vollkommen unwürdig war. Aber er ist einfach dankbar für Gottes Gnade und dass er selber so einen ganz eigenen, ganz persönlichen Beweis für Jesu Auferstehung gesehen hat. Wenn euch dieses Thema, die Auferstehung Jesu oder Beweise für die Auferstehung Jesu mehr interessiert, dann muss ich euch auf eine Predigt in ein paar Wochen vertrösten. Da wird Omar über das gleiche Thema noch einmal reden. Und außerdem kann ich euch auch einen Buchtipp weitergeben, nämlich ein Buch von Josh McDowell, Die Tatsache der Auferstehung. McDowell war Agnostiker, er hat nicht an Gott geglaubt und er wollte eigentlich ein Buch darüber schreiben, dass die Auferstehung Jesu nur eine Fälschung war. Aber die Beweise haben ihn vom Gegenteil überzeugt. Und deswegen trägt sein Buch jetzt den Titel die Tatsache der Auferstehung. Es ist tatsächlich eine Tatsache. Jesus ist an Ostersonntag von den Toten auferstanden. In der Gemeinde von Korinth gab es aber ein kleines Problem. Und zwar gab es manche Leute, die sagten, es gibt doch gar keine Auferstehung der Toten. Das geht doch nicht. Und deswegen schreibt Paulus hier auch weiter: Wenn nun aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, wie können da einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ist ohne Inhalt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott dastehen. Denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, das nicht stimmt. Wir haben ja versichert, dass er Christus auferweckt habe, den er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube vergeblich und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Zur Zeit von Paulus war in der griechischen Philosophie der damaligen Antike der ganz starke Glaube daran verbreitet, dass der Körper an sich schlecht ist. Der Körper ist schlecht, er ist nur ein Gefängnis für die Seele. Und dieser Glaube der griechischen Philosophen lautete dann, nach dem Tod lebt die unsterbliche Seele weiter, aber nicht in einem Körper oder nicht als Person, nicht als Persönlichkeit, sondern irgendwie als Geistnebel. Das kann man sich so ein bisschen ähnlich vorstellen wie heute das Nirvana im Buddhismus. Die Bibel dagegen lehrt, dass der Mensch eine Einheit ist aus Körper, Geist und Seele. Und jeder dieser drei Begriffe kann für den ganzen Menschen gebraucht werden. Deswegen sagt die Bibel, dass Jesus auch wirklich leibhaftig, also körperlich, von den Toten auferstanden ist. Er hat einen neuen Körper bekommen, einen Auferstehungskörper. Und unsere Hoffnung ist, dass auch wir nach dem Tod einen neuen Auferstehungskörper bekommen. Manche Leute damals in Korinth konnten das gar nicht verstehen. Und sie sagten, nein, nein, die griechischen Philosophen sagen doch, das gibt es nicht. Es gibt keine körperliche Auferstehung von Toten. Aber Paulus sagt dazu, das ist gefährlicher Unsinn. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann würde das ganze Evangelium zu Staub zerfallen. Denn wenn Tote nicht auferstehen, dann wäre auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre er tot. Und dann könnten wir nicht an ihn glauben. Dann könnten wir keine Beziehung zu Jesus führen. Dann wäre unser Glaube sinnlos. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt hier, wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wäre es doch sogar Sünde, an Jesus Christus zu glauben. Denn es wäre eine Lüge über Gott. Und wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wäre auch die Frage nach unserer Schuld nicht gelöst. Denn die Auferstehung Jesu war das Siegel, mit dem Gott besiegelt hat, dass er Jesu Opfer am Kreuz für uns annimmt. Und wenn dieses Siegel fehlt, dann wäre Jesus daran gescheitert, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Selbst die, die im Glauben an Jesus gelebt haben und gestorben sind, werden auf ewig verloren. Die griechischen Philosophen glaubten an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod. Aber ganz ehrlich, das ist eine schreckliche Vorstellung, wenn die Frage nach unserer Schuld nicht gelöst ist. Wenn der Mensch dann für ewig seine Sünde mit sich herumschleppen müsste. Ein ewiges Leben ohne Vergebung der Sünden ist ewiges Verderben, ist ewige Hoffnungslosigkeit. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir alle verloren. Dann wären wir wie Leute, die mit einem Schiff in Seenot geraten. Die Wellen schlagen immer höher und wir versuchen uns an irgendetwas festzuklammern. Aber woran wir uns festklammern, das wäre ein Stahlträger, der uns einfach unerbittlich mit in die Tiefe reißt. Wenn die Auferstehung Jesu nur eine Illusion wäre, nur eine Lüge, an die wir glauben, oder eine falsche Hoffnung, an der wir uns festklammern, obwohl sie uns nicht retten kann, dann wären wir Christen wirklich die bedauernswertesten von allen Menschen. Ein bisschen später im selben Kapitel, ab Vers 29, da geht Paulus auch nochmal darauf ein, was er damit meint. Er sagt, hey, wir haben doch so viel für Jesus aufgegeben. Wir sind doch bereit, unser ganzes Leben diesem Glauben an Jesus zu widmen. Wir sind bereit, für Jesus Arbeit und Mühe auf uns zu nehmen oder sogar in Gefahr zu geraten. Wir sind sogar bereit, für Jesus zu sterben. Aber wenn er nicht lebendig wäre, dann wird das doch überhaupt nichts nützen. Dann wäre das doch alles sinnlos. Wenn wir nur einer Lüge hinterherlaufen würden, dann wäre das ganze Leben sinnlos. Paulus reißt hier wirklich ein tiefes Loch in den Boden unseres Lebens. Er sagt, er zeigt uns, was eigentlich wäre, wenn unser Glaube an die Auferstehung Jesu nur eine Illusion wäre. Der nimmt uns dann mit in die tiefste Agonie der Hoffnungslosigkeit. Wenn Tote nicht auferstehen, dann gibt es keine Hoffnung. Dann kann es niemals irgendeine Art von Hoffnung geben. Dann ist alles sinnlos. Aber genau an diesem Punkt bricht sich dann die Gewissheit von Paulus Bahn. Denn er sagt, nun ist Christus aber von den Toten auferstanden. Und zwar als Erstling der Entschlafenen. Die Auferstehung ist wahr. Es gibt Beweise dafür. Es gibt über 500 Augenzeugen, die Jesus lebendig gesehen haben. Es ist eine Gewissheit. Jesus lebt. Jesus hat den Tod besiegt. Es gibt ein Rettungsboot in unserer Seenot. Es gibt eine Hoffnung. Jesu Auferstehung ist der Beweis dafür, dass Gott sein Opfer angenommen hat und dass er uns rettet. Und sie gibt uns die Garantie, dass auch wir einmal auferstehen werden. Der Tod ist nicht das Ende. Wir werden in der Ewigkeit leben. Mit Jesus Christus, an den wir geglaubt haben. In Gottes Herrlichkeit. Nicht so, wie die griechischen Philosophen sich das vorgestellt hatten, sondern als Personen in einer ewigen Existenz, in einem neuen und verherrlichten Körper. Denn Jesus Christus, sagt Paulus hier, ist der Erstling. Der Erste von denen, die tot waren, aber wieder auferstehen werden. Dieser Begriff Erstling, der kommt eigentlich aus dem Alten Testament. Im Alten Testament war es vorgeschrieben, wenn ein Bauer etwas erntet, dann soll er das Erste von seiner Ernte als Opfer zu Gott bringen. Und dann ist das Ganze Gott geweiht. Und genauso ist auch Jesus der erste Mensch, der in dieser neuen Realität der Auferstehung lebt und uns dann die Garantie gibt, dass auch wir Gott geweiht sind. Dass wir auch mit ihm, in ihm geheiligt sind. Das bedeutet es ja, Christ zu sein. Christ sein heißt, das eigene Leben voll und ganz mit Jesus zu verbinden. Sich mit ihm zu identifizieren. Seine ganze eigene Existenz im Glauben mit Jesus gleichzumachen. Wir sind mit ihm gestorben. Unsere Sünden sind gekreuzigt worden. Sie sind tot und vergangen. Aber wir sind auch mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Ich möchte einmal vorlesen, was dann Paulus weiterschreibt über dieses neue Leben. Er schreibt in Versen 21 bis 28, weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Und zwar jeder in der ihm bestimmten Reihenfolge. Als Erstling Christus und bei seiner Wiederkunft dann die, die zu ihm gehören. Dann kommt die Vollendung, wenn Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergibt, sobald er jede andere Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seinen Füßen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn alles hat Gott ihm unterworfen, alles unter seine Füße gestellt. Wenn es nun heißt, dass ihm alles unterworfen ist, dann ist selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Und wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist unser Ausblick auf das ewige Leben, das wir haben. Durch die Sünde des ersten Menschen, Adam, kam der Tod in die Welt. Die Schuld der Menschen hat alles vernichtet, alles zerstört. Manchmal ist das ganz offensichtlich, manchmal auch unsichtbar. So wie ein Krebsgeschwür, das sich unmerklich im Körper ausbreitet, bis es irgendwann dann ausbricht und alles bedeckt und das Leben erstickt. Aber Jesus Christus ist der zweite Adam geworden, der erste Vertreter einer völlig neuen Menschheit. Er hat den Fluch der Sünde beseitigt und er hat uns die Möglichkeit eröffnet, ein neues Leben anzufangen. Und das ist keine bloße Therapie für unsere Krankheit. Das ist nicht einfach nur irgendeine Art von medizinischer Hilfe, sondern das ist ein völlig neues Leben. Das ist so, wie wenn du schwer krebskrank bist und jemand sagt zu dir, ich gebe dir einen neuen Körper. Ohne Krebs, ohne irgendein Geschwür. Ein neues Leben. Am Ende dieses neuen Lebens steht die Ewigkeit. Einmal wird Jesus Christus alles gehören. Er wird über alles herrschen. Und Gott wird alles in allem sein. Selbst der Tod, der ultimative Feind, ist dann vernichtet, für immer vergangen. Wenn du dich jetzt fragst, wie das praktisch aussehen soll, wie kann man sich das vorstellen, wie geht die Auferstehung vor sich, dann rate ich dir einmal, heute Abend zu Hause den Rest des Kapitels zu lesen. Denn da geht es um genau diese Frage dann. Wie passiert das? Wie kann das aussehen? Das ganze restliche Kapitel 1. Korinther 15 beschäftigt sich dann mit genau dieser Frage. Aber die Hauptsache bei all dem ist, wir haben eine Hoffnung. Wenn Ostersonntag nie geschehen wäre, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre alles sinnlos, woran wir glauben und worauf wir unser Leben gründen. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Jesus ist auferstanden. Josh McDowell hat in seinem Buch ganz zu Recht geschrieben, die Auferstehung Jesu aus den Toten ist eines der am besten belegten historischen Ereignisse der Welt. Und diese Auferstehung Jesu gibt auch uns die Garantie, dass wir mit ihm leben. Nietzsche hat sich geirrt. Gott ist nicht tot. Er ist gestorben, aber er ist nicht im Tod geblieben. Er hat den Tod besiegt. Er hat auch deinen Tod besiegt. Er kann auch dir ein neues Leben geben. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass du ihm vertraust, dass du ihm wirklich, dass du dich dazu entscheidest, mit ihm zu leben. Noch einmal, stell dir vor, du gerätst mit einem Schiff in Seenot und du klammerst dich an einem Stahlträger fest, der dir irgendwie Hoffnung geben soll, aber du merkst, dass er dich nach unten zieht. Aber dann siehst du ein Rettungsboot und du siehst jemanden, der dir die Hand entgegenstreckt. Genau das tut Jesus für uns. Die einzige Entscheidung, die du dann treffen musst, ist, ob du diese Hand ergreifst und dich retten lässt. Oder sagst du, nee, mein Stahlträger ist mir gut genug, ich brauche keine Hilfe. Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Er bietet dir ein ewiges Leben an. Er bietet dir eine völlig neue Existenz in ihm. Und die einzige Frage ist, ob du ihm vertraust. Vertraust du ihm so sehr, dass du bereit bist, das, was du selbst dir vorstellst, fallen zu lassen und dein Leben einfach in seine Hand zu legen? Du hast hier und heute die Möglichkeit, Ja zu Jesus zu sagen, zu dem Angebot, was er dir macht. Du kannst zu Gott beten. Du kannst ihm sagen, dass du ihm vertraust und dass du sein Rettungsangebot in Anspruch nehmen möchtest. Und das ist auch nichts, was man einmal im Leben tut und dann nie wieder, sondern Christsein bedeutet, genau das jeden Tag zu tun, jeden Moment zu tun, jeden Moment neu auf Jesus zu setzen und dein Leben in seine Hand zu legen. Im Vertrauen auf ihn zu leben, nicht mit deiner alten Sünde, sondern in einem neuen Leben, in Gottes Sieg. Wir werden jetzt zusammen das Lied Jesus, meine Hoffnung lebt, singen. Und ich lade dich wirklich ein, mit diesem Lied Jesus neu dein Vertrauen auszusprechen. Ich lade dich ein, aufzustehen und mitzusingen, wenn du es wirklich von Herzen singen kannst. Und wenn nicht, dann lade ich dich dazu ein, diese Zeit zu nutzen, um darüber nachzudenken, was dich daran hindert, die Rettung durch Jesus anzunehmen. Lasst uns den Glauben, das Vertrauen auf Jesus bekennen mit dem Lied Jesus, meine Hoffnung lebt.